Ich möchte euch ganz herzlich grüßen. Ich bringe herzliche Grüße mit aus Berlin und zwar gleich von zwei Seiten. Zum einen von dem EBTC, das Europäische Bibeltrainingszentrum, und gleichzeitig von der Evangeliums-Christengemeinde in Berlin-Hellersdorf, da wo ich mit dienen darf, wo ich herkomme. Seid ganz herzlich gegrüßt von den Geschwistern dort und es ist großartig zu sehen, obwohl ich die meisten von euch noch nie gesehen habe und nicht kenne und auch selbst hier in diesen Räumlichkeiten noch nie in dieser Gemeinde war, es ist großartig zu sehen, wie verbunden wir sind in einem Herrn und in einem Gott, in einem Geist. Es ist großartig, diese Einheit des Leibes zu sehen und zu merken, dass wir wirklich Geschwister sind. Was für ein großartiges Privileg und was für ein Vorrecht. Ich möchte heute Morgen einen kurzen Predigttext habe ich. Es ist ein einziger Vers aus Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Und ich möchte euch bitten, ihn, sofern ihr die Bibel zur Hand habt, ihn aufzuschlagen und mitzulesen. Und bevor wir ihn gleich lesen, möchte ich dir die Frage stellen, wie behütest du deine Schätze? Nun, vielleicht gibst du eine ganz christliche Antwort und sagst, ich habe keine Schätze. Das ist sehr, sehr lobenswert. Aber ich möchte dich dennoch herausfordern heute Morgen. Und vielleicht hast du keine ganz großen Schätze, aber du behütest dennoch sicherlich einige Schätze. Ich meine, wir, die wir in dieser neuen Welt aufwachsen, wir behüten unsere Schätze mit Passwörtern und Codes und Pins und allem Möglichen zurecht, weil wir fürchten, dass Dinge uns entwendet werden. Nun, warum behüten wir diese Dinge? Weil sie kostbar sind. Nun, wir würden nicht unser Leben für sie hergeben, aber dennoch wertvoll und es lohnt sich nicht, dass sie gestohlen werden oder entwendet werden. Und heute Morgen werden wir etwas ansehen, was enorm kostbar ist und wo sogar Gottes Wort uns auffordert, diesen Schatz zu bewachen. Lass uns Sprüche Kapitel 4, Vers 23 lesen. Und da schreibt Salomo, und das ist auch der Predigttitel, der ist einfach, ich habe ihn kopiert von dem Predigtvers. Der Predigttitel lautet, behüte dein Herz. Lass uns den Vers lesen. Der Vers lautet, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das ist der große Schatz, den du hast und den Gott sogar dir gebietet, dass du ihn bewachst um jeden Preis. Nun, vielleicht denkst du, was bedeutet es, das Herz zu beschützen? Wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie in den seltensten Fällen unsere mechanische Pumpe. Das, was pumpt und unser Blut am Zirkulieren lässt. Meistens, wenn die Schrift über das Herz spricht, dann spricht sie über das Unsichtbare einer Person. Es ist das, was in uns vorgeht. Es ist das, was niemand sehen kann, sondern verborgen ist. Es ist der Ort, und ich zitiere jetzt nur Sprüche, dasselbe Buch. Es ist der Ort, an dem unser Denken stattfindet. Das ist, was mit dem Herzen gemeint ist. Sprüche 24, Vers 32, da heißt es, da sah ich und nahm es mir zu Herzen. Wörtlich heißt es, oder ich dachte darüber nach. Also ich nehme mir etwas zu Herz und denke darüber nach. Das Herz ist der Ort, wo Denken stattfindet. Das Herz ist der Ort, wo Gesinnung geprägt wird, aufgedruckt wird. Aus dem Grund sagt Sprüche 3, Vers 3, sagt Salomo, auch, ich zitiere auch wieder Sprüche, schreibe sie die Weisungen auf deines Herzens Tafel. Auf welche Tafel? Wo sollen wir Weisung hinschreiben? Auf das Herz, auf die Tafel des Herzens. Das Herz ist der Ort, wo die Gesinnung geformt wird. Das Herz ist der Ort, an dem Glaube entspringt. Sprüche 3, Vers 5 heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Das Herz ist der Ort, wo der Glaube entspringt. Das Herz ist der Ort, wo Entscheidungen getroffen werden. In Sprüche 3, Vers 1, auch wiederum Sprüche, da heißt es, dein Herz bewahre meine Gebote. Oder Sprüche 16, Vers 1, die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen. Also wo entstehen Pläne, wo werden Entscheidungen gefällt, wo nimmt sich der Mensch etwas vor, es zu tun? in seinem Herzen. Das Herz ist dasjenige, das dich am besten kennt von allen Menschen. Es gibt noch einen, der dich noch besser kennt, besser wie dein eigenes Herz. Aber dein Herz kennt dich am allerbesten, besser wie deine Leute um dich herum sind. Sprüche 14, Vers 10, das Herz kennt sein eigenes Leid, beziehungsweise das Herz weiß, was in sich selbst vorgeht. Das Herz kennt dich, es weiß, was du denkst, was in dir selbst verborgen ist. In dem Herzen ruht die Weisheit, Sprüche 14, 33. Im Herzen des Verständigen ruht die Weisheit. Im Herzen ist der Ort, wo Gefühle und Emotionen empfunden werden. Sprüche 14, Vers 10. Im Herzen werden Vorsätze gefasst, Sprüche 20, Vers 5. Tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes. Es ist der Ort, wo der Wille sitzt, wo Entscheidungen gefällt werden. Einfach zusammengefasst, dein Herz ist die Kommandozentrale deiner ganzen Person. Dein Herz ist der kostbarste Ort, den es gibt in deiner Person. Und du kannst ihn noch nicht einmal sehen und noch nicht einmal fühlen. Du kannst mit nichts an dieses Herz herangehen. Du kannst kein EKG dran setzen. Du kannst kein Ultraschall dran setzen, um es zu prüfen. Wir werden sehen, wie kostbar es ist. Nun, als wiedergeborene Gläubige wissen wir gleichzeitig, dass wir ein neues Herz haben, richtig? Dass Gott uns ein neues Herz gegeben hat. Das ist die große Ankündigung des Alten Testaments. In Hesekiel 36, Vers 26, da verheißt Gott und sagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Das ist die große Ankündigung des Alten Testaments. Und dann sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Aber nun kommt die Frage, was bedeutet es, ein neues Herz zu haben? Und nicht selten haben wir Gläubige ein verdrehtes Bild von diesem neuen Herzen. Und wir stellen uns dieses neue Herz vor wie ein neues Auto. Wir sind endlich die stinkende alte Rostlaube unseres alten sündigen Herzens losgeworden und nun haben wir ein völlig neues Auto bekommen. Ohne Kratzer, ohne Dellen. Alles funktioniert perfekt auf Knopfdruck. Alles passt, alles sitzt, nichts klappert. Es riecht sogar noch neu. Alles ist perfekt und vollkommen. Und früher oder später wirst du einsteigen und feststellen, dass es nicht ganz deinen Vorstellungen entspricht. In deinem neuen Glaubensleben melden sich auf einmal, entdeckst du plötzlich, oh, da sind doch Kratzer der Unzufriedenheit da. Und du denkst, ah, ein paar Dellen des Zorns hat das neue Auto auch schon. Was ist passiert? Ich dachte, es wäre neu. Und dann fährst du los und du denkst, oh, der Motor, der hat auch ein paar Lecks der Selbstbeherrschung. Immer und immer wieder bleibt er stehen. Und du denkst, ich dachte, ich hätte ein neues Auto. Und genauso denken viele Christen. Sie stellen sich ihr neues Herz vor wie ein vollständig neues Auto. Und sie werden enttäuscht, weil sie denken, ich dachte, alles wäre neu. Und so ist es auch. Aber du solltest dir dein neues Herz besser vorstellen, wie dieses alte Auto, das einen neuen Motor verpasst bekommen hat und nun in der Autowerkstatt, in der Restaurationswerkstatt Gottes ist. Was ist neu geworden? Vor deiner Errettung war alles, um das du dich gedreht hast, du selbst. Und nach deiner Errettung bist du bestrebt, Gott wohl zu gefallen. Vorher warst du dir selbst der Nächste. Es gab nur einen, der dir näher war, du selbst. Nach deiner Errettung bist du bestrebt, deinen Nächsten zu lieben. Du willst Gott verherrlichen, du willst ihm gehorchen. Das sind Anzeichen für einen neuen Motor in deinem Herzen. Das ist ein Anzeichen für ein neues Herz. Das sind Anzeichen, dass sich etwas verändert hat in deinem Leben. Das sind Eigenschaften, die von einer Kehrtwende sprechen. Du hast einen neuen Motor bekommen, Und du bist jetzt mit deinem alten Auto in der Restaurationswerkstatt Gottes angekommen. Und Gott hat dir alle möglichen Werkzeuge und alle Teile zur Verfügung gestellt, damit du diese alte Karre wieder in Schuss bekommst. Damit du diese alte Karre wieder zum Laufen bringst. Und das Ziel, was ist das Ziel? Wie soll dieses Auto aussehen? Wie soll dein Leben aussehen? Das Ziel ist die Verherrlichung ins Bild Christi. In Epheser 4, Vers 23, da spricht Paulus, dass wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Und er spricht hier das Herz an und sagt, ihr werdet erneuert. Nun sagt er, ihr wurdet ein für alle Mal erneuert. Sagt er, das ist schon einmal geschehen. Nein, sondern er sagt, ihr werdet erneuert. Dieser Restaurationsprozess, der beginnt am Tag deiner Wiedergeburt und er endet an dem Tag, an dem du vom Glauben zum Schauen kommst. Bis dahin bist du in Gottes Autowerkstatt, um restauriert zu werden, um den Rost loszuwerden, um die Kratzer loszuwerden. 2. Korinther 4, Vers 16 sagt Paulus, dass dies Tag für Tag geschieht. Es ist nicht so, dass du ein neues Auto bekommen hast und jetzt ist alles gut, sondern du hast einen neuen Motor verpasst und du bist jetzt in der Werkstatt Gottes. Und Tag für Tag wirst du erneuert in das Ebenbild Gottes. Kolosser 3 fügt dem noch hinzu und sagt, wie nachher dieses Auto aussehen wird. Es ist dem Ebenbild dessen gleichgestaltet, der es geschaffen hat. Wir werden in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Und Gott hat dir alle Hilfsmittel gegeben. Er gab dir den Hammer des Wortes Gottes. Er gab dir den Schraubenzieher des Gebets. Er gab dir den Pinsel des Nachsinnens. Gott hat dir die Säge der Gemeinschaft gegeben und viele Werkzeuge, um an dir zu arbeiten, an dir zu schleifen, damit du dieses Auto wieder in Schuss bringst. Nun, angenommen, du hast böse Nachbarn und sie wollen nicht sehen, dass dein Leben verwandelt wird. Sie wollen nicht sehen, dass dieses Auto in Schuss gebracht wird, sondern sie sind böswillig. Und jedes Mal, wenn du nicht in der Werkstatt bist und die Tür offen ist, dann kommen sie herein und ziehen Kratzer in den neuen Lack, den du gerade ausgebessert hast. Und die neuen Kotflügel, dann hauen sie eine Delle rein, der gerade frisch geworden ist. Und sie schütten Salzwasser drüber, um den Rost, der da war und jetzt weggegangen ist, wieder hervorzubringen. Und jedes Mal, wenn die Türe offen ist, kommen sie herein und wollen das Werk Gottes zerstören, das in deinem Leben am Gange ist. Nun, was wirst du tun? Du wirst sicherstellen, dass kein ungebetener Gast hereinkommt. Dass keiner dein Leben zerstört. Und genau das ist die Situation, von der Sprüche 4, der Vers, den wir gerade gelesen haben, spricht. Du hast etwas sehr, sehr Kostbares, nämlich du hast dein Herz. Und Satan und die Welt, sie sind bestrebt, hineinzukommen und das Werk Gottes, das, was Gott tut, in deinem Leben zu zerstören. Sie wollen neue Dellen schlagen, sie wollen Kratzer ziehen, sie wollen, dass es rostet. Aber sie wollen nicht sehen, dass du verwandelt wirst in das Ebenbild Gottes. Und das ganze Kapitel 4 in Sprüche 4 ist voller Ermahnungen. Und wenn man das so durchliest, dann denkt man, wofür braucht man so viele Ermahnungen? Der Grund ist, weil Satan und die Welt in dein Herz eindringen möchte und das ruinieren will, was Gott tut. Das Werk Gottes zerstören will. Und die Krönung des ganzen Kapitels in Kapitel 4, Sprüche 4, sind die Verse 23 und selbst bis 27 werden nachher noch einige Verse weiterlesen. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir werden drei Dinge hier sehen. Das erste, was wir sehen, ist ein Befehl. Der Befehl lautet, behüte oder bewache dein Herz. Das Wort, das hier verwendet wird, es bedeutet etwas beschützen, etwas sicher verwahren, etwas beschützen, es vor Gefahr außen vorzubringen, aus der Gefahrenzone herauszubringen. Nun, was schließen wir meistens hinter Schloss und Riegel? Was beschützen wir meistens in unserem Alltagsleben? In der Regel wertvolle Dinge, nicht wahr? Wir beschützen das, was uns kostbar ist. Wir schließen es weg, dass es nicht auf einmal verschwunden ist, durch lange Finger entwendet worden ist. Aber wir schließen noch etwas weg. Etwas Kostbares und auch gefährliche Dinge schließen wir weg, richtig? Machen ein großes Schild darüber. Gefahrenzone, nicht betreten. Wir schließen gefährliche Menschen weg. Räuber, Mörder. Warum? Nun, wir wollen sie hinter Gitter bringen, weil wir bezwecken, dass sie keinem anderen Schaden zufügen. Und dasselbe trifft auf unser Herz zu. Es ist beides. Es ist wertvoll und es ist gefährlich. Und das werden wir uns gleich ansehen. Es ist sehr kostbar, aber gleichzeitig müssen wir es so beschützen, wie wir einen Räuber hinter Gitter beschützen. Mit allen Sicherungsverwahrungen. Unser Herz ist kostbar. Salomo sagt, von ihm geht das Leben aus und gleichzeitig ist es gefährlich. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht. Aber ich möchte dich bitten, Jeremia 17 aufzuschlagen, wo Jeremia bzw. Gott durch Jeremia diese wichtigen Verse lehrt über unser Herz. Und er lehrt uns und sagt, dein Herz ist gefährlich. Und du denkst, auch das Herz eines Gläubigen? Eines Wiedergeborenen? Ja, auch das Herz eines Wiedergeborenen kann trügerisch sein. Lass uns diese Verse lesen. Jeremia sagt, Jeremia 17, Vers 9, und wir werden nachher auch Vers 10 lesen. Da heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Manche übersetzen hier auch arg, listig, listig. Das Herz ist betrügerisch, es täuscht, es ist hinterlistig, es ist falsch. Nun, das bedeutet nicht, dass man nie ehrlich ist und es bedeutet nicht, dass man immer nur die Lüge sagt. Es bedeutet nicht, dass du immer nur lügst, sobald du den Mund auftust oder dass du deinem ungläubigen Nachbarn nicht über den Weg traust und er dich nur hintergehen will. Nein, sie können genauso gut sein und freundlich sein, aber es bedeutet, dass dein Herz dich gerne täuscht und dich in die Irre führt. Und vielleicht denkst du, das ist mir noch nie geschehen. Nun, ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Hast du dich schon mal ertappt, selbst als Gläubiger, dass du in der Gemeinde gedient hast, vorbildlich, und aus reiner Nächstenliebe hast du dich aufgeopfert, von morgens bis abends zu arbeiten? Vielleicht bist du der, der im Verborgenen immer wieder jeden Sonntag das Wochenblatt druckt oder dafür sorgt, dass andere ihre Arbeiten tun oder den Kaffee macht. Und aus aller Demut tust du es. Und wenn du dich manchmal ertappst, dann wolltest du nur von anderen gesehen werden. Kommt es vor? Und vielleicht denkst du, nein, ich tue es immer nur aus reiner Nächstenliebe. Aber ich möchte dir die Frage stellen, wenn niemand, weder Wolfgang Nestvogel, noch David, noch alle anderen Ältesten, wenn niemand deine Arbeit sehen würde und dir niemand auf die Schulter klopfen würde und sagen, tolle, tolle Arbeit, solche Menschen brauchen wir im Reich Gottes, solche Arbeiter wie dich brauchen wir. Und du putzt die Toiletten und keiner sagt zu dir, das hast du gut gemacht. Würdest du denselben Fleiß investieren, wenn niemand dich sieht und dir auf die Schulter klopft für dieselbe Arbeit? Und wenn keiner dich sieht und du denkst, das sieht man jetzt auch nicht wirklich. Und du wendest nicht den Fleiß an, dann hat dich dein Herz getäuscht. Dann hat dich dein Herz auf die Schlingerbahn geführt und du bist auf der Bananenschale deines Herzens ausgerutscht. Es täuscht dich, ohne dass du es merkst. Das ist gerade die Eigenschaft, getäuscht zu werden. Man merkt es nicht. Oder hast du dich schon mal ertappt, dass du beim Bibellesen, ich meine bei den Dingen, die uns wirklich wertvoll, kostbar sind, dass du beim Bibellesen oder beim Beten furchtbar böse Gedanken hast? Gedanken über andere, Gedanken, die dich selbst erschrecken und du denkst, wie konnte ich nur das denken? Weißt du, woher diese Gedanken kommen? Aus deinem Herzen. Es ist dein Herz. Oder hast du dich schon mal ertappt, dass du ärgerlich über jemand anderen wärst? Vielleicht hat er dir irgendetwas nicht erledigt. Vielleicht hat er deinen Zeitplan nicht eingehalten und du bist sauer auf ihn, weil er nun schon zum 5. Mal den Termin nicht hält und immer 2 Tage später sagt. Dinge erledigt. Oder dein Ehepartner räumt die Waschmaschine schlecht ein, die Spülmaschine falsch ein oder tut Dinge an einem anderen Ort und du ärgerst dich darüber. Oder deine Frau, sie ist immer wieder manchmal etwas bissig und sagt dir die Wahrheit immer direkt auf den Kopf zu. Und du ertappst dich dabei, dass dir ein zynisches Wort über die Lippen rutscht. Und beim Aussprechen denkst du noch darüber nach, soll ich das wirklich sagen? Das ist sehr verletzend. Und in deinem Kopf rechtfertigst du dich selbst und sagst, nein, die Worte sind nicht so scharf. Das würde ich auch zu meinem Arbeitgeber sagen. Nun, wenn das manchmal bei dir passiert, dann trügt dich dein Herz. Dein Herz ist arglistig. Es täuscht dir Dinge vor. Und du merkst es noch nicht einmal. Und Jeremia sagt zu Recht, wer kann es ergründen? Dein Herz legt dir eine Falle und du merkst noch nicht einmal, dass du in sie hineingetappt wirst. Sonst würdest du es ja entdecken. Der letzte Vertrag, bei dem du über den Tisch gezogen wirst. Hast du vorher gewusst, dass sie dich über den Tisch ziehen? Nein, sonst hättest du darauf reagiert. Das ist eben die Arglist, dass man betrogen wird. Man merkt es nicht. Und genauso ist unser Herz. Als unsere Tochter 3 Jahre alt war, jetzt ist Ben 3 Jahre alt, aber mit dem habe ich es noch nicht gemacht. Sie ist gerade vom Mittagsschlaf aufgewacht und sie war irgendwie noch schlecht gelaunt und sie hing sehr am Rockzipfel von Esther, meiner Frau. Aber Esther musste weggehen und irgendwas besorgen und konnte kaum weggehen, weil Nora immer an ihrem Rockzipfel hing. Und dann sagte ich einfach aus Spaß zu ihr, weil ich wusste, sie versteht das noch nicht. Nora, ich lenke dich jetzt mal ab, damit Mama weggehen kann. Und sie hat es nicht verstanden. Aber ich dachte, ich probiere es mal aus. Und ich habe sie abgelenkt und es gelang mir. Aber weißt du was? Dein Herz wird zu dir niemals sagen, ich lenke dich mal ab, ich führe dich in die Irre, ich mal dir irgendwas vor Augen und halte dich von den Dingen ab, die du tun willst. Dein Herz wird so etwas nie zu dir sagen. Glaub nicht, dass dein Herz jemals zu dir sagt, jetzt betrüge ich dich. Nein, sondern es tut es eben unangekündigt. Und dann sagt Gott, dass es nur einen gibt, der diese Falle aufdecken kann. Lass uns weiterlesen in Jeremia. Wir haben Jeremia 17, Vers 9 gelesen und jetzt lesen wir Vers 10. Und da heißt es, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Sprüche 28, Vers 26, da heißt es, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, der ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. Und Sprüche 3, Vers 5, das ist einer dieser Verse, den wir in der Kinderstunde auswendig lernen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze oder verlass dich nicht auf deinen Verstand, richtig? Und er gebraucht hier Synonyme, Herz und Verstand. Das heißt, er sagt, verlass dich eben nicht auf dein Herz, sondern verlass dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und Salomo, was er hier tut, ist, ich meine, er gibt dieses seinem Sohn weiter, aber dadurch will er alle anderen belehren. Und er sagt, mein Sohn, beschütze, bewahre, achte auf dein Herz. Aus 2 Gründen. Es ist kostbar und es ist überaus trügerisch. Nun, vielleicht habt ihr schon Ratschläge gehört, die klingen heute sehr gut, sie schmeicheln in unseren Ohren, aber habt ihr schon gehört, höre auf dein Herz, diesen Satz, diesen Wortlaut, wenn du irgendeine Entscheidung treffen sollst, höre auf dein Herz. Nun, angesichts der Wahrheit Gottes, wie würden wir diesen Satz beurteilen? Er ist Gift. Er ist genau das Gegenteil von dem, wozu uns die Bibel ermahnt. Die Bibel sagt, höre eben nie auf dein Herz, weil es betrügt dich. Vertraue immer dem Wort Gottes. Vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und nicht, vertraue nicht deinem Herz, weil es trügt dich. Es betrügt dich. Oder so Sätze wie, das tut dir nicht gut. Oder manchmal reden wir uns selbst ein, wenn wir am Sündigen sind und sagen, Gott wird mich sicher verstehen. Redet ihr euch das auch schon mal ein? Manchmal in die Enge geführt und es kommt Druck von außen und Zeitdruck und finanzieller Druck und welcher Druck auch immer kommt und man nimmt einen Ausweg, den Gottes Wort als Sünde bezeichnet und man sagt, der Herr wird mich sicherlich verstehen. Das ist genau die Bananenschale, die dir dein Herz legt, um darauf auszurutschen. Es betrügt dich. Wir können unserem eigenen Herzen nicht über den Weg trauen. Der Einzige, dem wir wirklich über den Weg trauen, ist Gottes Wort. Ist Gott und seinem Wort. Und wisst ihr, warum David genau das betet? Im Psalm 139, das sind Verse, die ihr sicherlich sehr bestens kennt. Da sagt er, Psalm 139, Vers 23, erforsche mich, o Gott. Das sind die ähnlichen Verse wie in Jeremia 17. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Oh, habt ihr gesehen, was er sagt? Was soll er mit dem Herzen tun? Zu wem betet er? Erkenne mein Herz. Zu Gott. Er sagt, dachten wir nicht, wir kennen unser Herz am besten? Nein, es betrügt uns. Es gibt einen, der es besser kennt. Und weil David seinem eigenen Herzen nicht über den Weg traut, bittet er zu Gott und sagt, Herr, erforsche mich. Erkenne mein Herz. Prüfe mich. Das ist das, was wir uns nie wünschen, eine Prüfung. Aber er sagt, Herr, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und wenn ja, dann leite mich auf dem ewigen Weg. David traut sich selbst nicht über den Weg. Und das ist gut so. Und das musst auch du tun. Alle Sünden, die du tust, weißt du, wo die ihren Ursprung haben? In deinem Herz. Wenn dir der Gedanke hochkommt und du Sonntagmorgen deinen Bruder siehst oder du mit irgendjemandem zusammenarbeitest und du denkst, ach, ich kann den nicht ausstehen, ich kann mit dem nicht warm werden. Weißt du, woher dieses kommt? Aus deinem Herzen. Dein Herz betrügt dich. Ich komme mit dem nicht zurecht. Jede Sünde, die dir über die Zunge rollt oder die du tust, die kommt aus deinem Herzen. Und dann hat dich dein Herz betrügt zum Sündigen. Nun, als nächstes wollen wir sehen, wir haben gesehen, der Befehl lautet, behüte dein Herz. Nun wollen wir uns ansehen, wie wir unser Herz prüfen sollen. Und zwar zweitens, wir sehen uns die Priorität an. Und die Priorität ist mehr als alles. Salomo sagt zu seinem Sohn, mehr als alles behüte dein Herz. Nun, wir haben hier drei Worte im Deutschen, die in der Regel ein hebräisches Wort zusammenfassen. Und dieses Wort bedeutet wörtlich, dieses Wort mehr als alles bedeutet in Gewahrsam nehmen, bewachen, wachen aufstellen. Und nur an dieser Stelle ist die einzige Stelle in der ganzen Schrift, wo dieses Wort mit mehr als alles übersetzt wird. Schlachter oder Luther sagt, mit allem Fleiß behüte dein Herz. Nun, wie um alles in der Welt kommt Luther dazu, es so zu übersetzen. Wortwörtlich würde man diesen Satz folgendermaßen übersetzen. Wachend bewache dein Herz. Oder mit Wachen aufgestellt bewache dein Herz. Also es ist eine Verdopplung. Wachend bewache dein Herz. Das heißt, mit allergrößten Sorgfalt bewache dein Herz. Mit allem Fleiß bewache dein Herz. Und deswegen ist es durchaus treffend übersetzt, dass man sagt, mehr als alles, was du sonst bewachst, mit Wachen bewache, wachend bewache. Mehr, sehr gut übersetzt. Mehr als was du sonst bewachst, bewache dein Herz. Oder mit allem Fleiß, alles, was du geben kannst, bewache dein Herz. Wir haben gute Arbeit geleistet, unsere Übersetzer. Mehr als die Kronjuwelen von England. Mehr als die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Ich muss überlegen, was wir in Deutschland haben, was wir so sehr bewachen. Aber ich glaube, wir haben gar keinen so kostbaren Schatz, den wir wie unseren Augapfel hüten. Aber mehr wie diese Dinge, sehr, sehr zutreffend. Mehr als alles, was man sonst bewacht. Und wer von euch in der Sicherheitsbranche arbeitet, ich meine, was gibt es nicht alles, was man tut zum Schutz der Sicherheit? Ja, 128-Bit-Verschlüsselungen. Die meisten wissen gar nicht, was es ist. Ja, im Internet, Passwortverschlüsselungen, Kombinationen, Tresore mit mehreren Kombinationen, Fingerabdruck, Augenscanner, was es alles gibt, um Dinge zu bewachen. Und weißt du, was Salomo sagt? Nun, wenn du in der Sicherheitsbranche arbeitest, dann ist das alles noch nicht genug, um dein Herz zu bewachen. Mehr als alles, was du sonst bewachst, bewache dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Es ist wie wenn dein Chef zu dir kommt und er wirft dir einen Stapel Papier auf den Tisch und sagt, das hat höchste Priorität. Und wenn du ein guter Angestellter bist, dann weißt du, was das bedeutet. Das bedeutet, du schiebst alles beiseite und das ist alles, was du in den nächsten Stunden tun wirst. Und genau das ist, was Salomo zu seinem Sohn sagt. Das ist das Wichtigste, schiebst alles beiseite, was du dein ganzes Leben lang zu tun hast. Behüte dein Herz. Und was Salomo seinem Sohn sagt, ist, mein Sohn, bewache dein Herz, weil es wertvoll ist, weil es kostbar ist und weil es gefährlich ist zugleich, mit der größten Sorgfalt und mit allem Fleiß. Und nun wollen wir sehen, warum sollen wir unser Herz bewachen? Was ist eigentlich der Grund dafür? Lass uns in Sprüche 4, Vers 23 den letzten Abschnitt lesen. Und da heißt es, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Drittens, der Grund, warum wir unser Herz behüten sollen, ist, von ihm geht das Leben aus. Nun, was heißt es? Wir haben am Anfang schon gesagt, dass unser Herz ist die Kommandozentrale unserer ganzen Person. Alles, was du bist, bist du nicht in deinem Aussehen, bist du nicht in deiner Größe, auch nicht in deiner Breite, auch nicht in deiner Intelligenz, sondern alles, was du bist, bist du in deinem Herzen. Das ist die Kommandozentrale. Und Sprüche 27, Vers 19 sagt, wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt. Ihr kennt alle diesen Vers, ja? Habt ihr euch schon mal im Wasser spiegeln sehen? Auf der Wasseroberfläche, an einem See, man guckt rein und man sieht sich widerspiegeln. Und man sieht genau sich selbst wieder. Und er sagt, wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so spiegelt sich das Herzen des Menschen im Menschen. Das heißt, wenn ich ins Wasser sehe und ich sehe mein Angesicht wiedergespiegelt, dann sagt Salomo, genauso spiegelt sich das Herz im Menschen wieder, nach außen wieder. Das heißt, all das, was außen zu sehen ist, ist ein Spiegel von all dem, was innen drin ist. Und wenn du dachtest und froh warst, dass du kein Fenster an deiner Stirn hast, wo man die Gedanken lesen kann, dann hast du dich geirrt. Man kann deine Gedanken nicht lesen, aber man kann sehen, aufgrund dessen, was du redest und tust, was in dir vorgeht. Das Herz spiegelt den Menschen nach außen wider. Du bist das, was du in deinem Herzen bist. In deinem Herzen werden Entscheidungen getroffen. Hier wird Weisheit gefällt. Das heißt, wenn du schlechte Entscheidungen triffst, dann spiegelt das nicht Dummheit wider, sondern spiegelt deine Prioritäten wider in deinem Herzen. Die Prioritäten, die du in deinem Herzen gefällt hast. Wir haben einleitend die Verse aus Matthäus 15 gehört in der Schriftlesung, wo Jesus sagt, dass wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Und Matthäus 12 sagt derselbe noch einmal und er sagt, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Wenn irgendein Wort, ein bissiges, scharfes, verletzendes Wort gegenüber deinem Nächsten und dir über die Zunge rutscht, dann brauchst du dir nicht ausreden und sagst, das ist mir aus dem Mund gerutscht. Ich weiß gar nicht, wie das in meinen Mund gekommen ist. Tut mir leid. Nein, sondern du weißt, es kommt aus deinem Herzen. Das Einzige, was passiert ist, du hast vergessen, Maulkorb anzulegen. Aber es kommt aus deinem Herzen. All das, was diese Zunge passiert, was sich durch unser Tun zum Ausdruck bringt, hat seinen Ursprung im Herzen. Und wenn das böse, schlechte Dinge sind, dann weißt du, dein Herz hat dir Dinge vorgetäuscht. Dein Herz ist die Kommandozentrale deiner Person. Deswegen ist sie so wertvoll und so gefährlich gleichzeitig. Weil wenn diese Kommandozentrale von dem Feind eingenommen wird und der Feind Einfluss hat auf diese Kommandozentrale, dann steuert er all das, was herauskommt. Denn von ihm geht das Leben aus. Wörtlich heißt dieser Satz, denn von ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Nun, wir müssen uns vorstellen, es waren damals andere Zeiten. Und wenn es in Israel damals etwas Kostbares gab, etwas, was manchmal sogar kostbarer war wie Gold, dann war es Wasser in der Wüste, in dürren Tagen. Und in der Regel wurde schon ein Mensch, der eine Zisterne hatte, als ein gesegneter Mann angesehen. Und eine Zisterne ist nichts anderes wie ein angelegtes Reservoir, wo man Wasser speichert. Aber die hatten damals nicht so schöne Fliesen, wie wir es haben, wo wir einen Pool mit auskleiden, dass das Wasser schön sauber ist, mit Chlor gereinigt, kein Ungeziefer. Hatten die überhaupt nicht. Die hatten nur Lehm und Dreck. Und so sah eine Zisterne dementsprechend aus, voller Dreck, alles bei optimalen Temperaturen kreuchte und fleuchte es darin. Aber selbst das war schon ein Segen für viele, weil sie hatten Wasser in dürren Zeiten. Wisst ihr, was noch kostbarer war wie eine Zisterne? Einen Brunnen zu haben. Und der wurde auch lebendiges Wasser genannt. Einfach weil immer Wasser nachkam und es nicht aufhörte. Es war nicht nur dieses Wasser, diese eklige Brühe, sondern es war frisches Quellwasser. Das war kostbar. Und genau davon spricht Salomo hier. Behüte dein Herz, denn dein Herz ist wie etwas aus dem Quellwasser, frisches Wasser hervorquillt. Dein Herz wird dir Segen und Fluch bringen. Dein Herz wird dir Leben und Tod bringen. Der Tod, den du erntest, der kommt nicht davon, von dem, was du tust, sondern er kommt von deinem Herzen. Das ist der Ursprung. Und Jesus gebraucht ähnliche Worte, als er in Johannes 7 davon spricht und sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sprach von dem Geist. Oder Johannes 4, wo Jesus von der Frau am Jakobsbrunnen spricht, zu ihr spricht und er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, und gebraucht hier auch Metaphern, dann den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden. Das ist es, warum dein Herz so kostbar ist. Weil es die Quelle des Lebens ist. Es bringt dir Leben oder es bringt dir den Tod. Nun, wie sieht es praktisch aus, dass wir unser Herz bewahren? Und du denkst, Mensch, ich habe gesehen, es ist notwendig. Mehr als alles andere bewahre ich mein Herz. Aber wie bewahre ich mein Herz? Wo soll ich Wachen aufstellen? Weil wir können keine Wachen um mich herum, die würden mein Herz nicht bewachen. Ich kann mich irgendwo einschließen, das würde auch nichts nützen. Mein Herz, es kann nicht eingeschlossen werden. Nun, wie sieht es praktisch aus, dass du dein Herz bewahrst? Stell dir vor, du lebst im Mittelalter und du müsstest eine Festung im Mittelalter verteidigen. Es wäre deine Aufgabe, diese Festung zu verteidigen, dass sie nicht eingenommen wird. Und was tust du? Du tust zwei Dinge. Erstens, du gehst durch die Festung, du schaust dir die an und sagst, okay, das ist meine Festung und was sind die Ressourcen, mit was kann ich verteidigen? Und du hast die Männer und Stadttore und Riegel und Tore und Türen, das sind die Ressourcen, mit denen du verteidigst. Und du musst nach außen hin verteidigen. Das heißt, du gehst durch die Festung herum und du schaust dir jedes Tor an, du schaust dir jede Mauer an, du siehst dir jeden Eingang, der von draußen hereinkommt und du stellst dir die Frage, wo könnte der Feind eindringen? Welche Schwachstelle könnte er nutzen, um in die Festung hineinzukommen? Wo sind die Schwachstellen? Wo müssen wir besonders vorsichtig sein? Wo ist ihm Tür und Tor weit geöffnet, damit er hereingehen kann? Und das sind kleine Tore, die bewacht werden müssen. Und dann gibt es ein Riesentor, das Stadttor, das ganz besonders bewacht werden muss. Nun, wie bewahren wir, wie behüten wir unser Herz von außen herein? Nun, die einzigen Tore, die zu unserem Herzen führen, wir haben fünf davon. Wir haben fünf Tore, die von außen Sinne wie unsere Umwelt in unser Herz gelangt. Nicht über die Zunge, wie wir vorhin in Matthäus 5 gelesen haben. Du kannst dreckige Finger haben und essen. Das macht den Menschen nicht unrein. Wie bewachen wir unser Herz nach außen hin? Da gibt es das ganz kleine Tor des Geschmacks. Dann gibt es ein weiteres kleines Tor des Geruches. Es gibt ein weiteres Tor des Fühlens. Das zweitgrößte Tor, diese Festung, die du zu beschützen hast, ist das Tor des Gehörs. Was lässt du herein? Was gestattest du, hineinzukommen, dich zu manipulieren? Aber bei weitem das größte Tor, wo du die meisten Wachen aufzustellen hast, ist das Tor des Auges. Man sagt, dass 80% all dessen, was wir aufnehmen, über das Auge wahrgenommen wird. Das heißt, all das, was du siehst, was du begehrst, woher kommt das Begehren aus unserem Herzen, das wir im Herzen empfinden? Über das Sehen, richtig? Wir sehen irgendetwas. Wir sehen ein neues Gerät und denken, oh, das muss ich haben, das Begehren. Oder das, wovon Jesus spricht, du siehst irgendeine Frau und du begehrst im Herzen. Das trifft auf die Frauen genauso zu. Du siehst irgendjemanden, einen Mann, und in deinem Herzen kommt das Begehren. Da musst du Schützen aufstellen, Wachen aufstellen. Was ich sehe, hat Einfluss auf mein Herz. Das Leben in dieser Welt nimmt Einfluss über das Auge. Nun, wir hatten vorhin, wenn wir mit Zahlen spielen wollen, und wenn 80% der Informationen über das Auge wahrgenommen werden, und nun stell dir vor, deine Festung, sie hat so ein kleines Tor, wie das Tor des Geschmacks, und wir stellen uns vor, dieses Tor des Geschmacks wäre nur 50 Zentimeter breit. Wenn du schnell in Mathe bist, wie breit wäre das Tor, das Stadttor, das Eingangstor? 16 Meter breites Tor wäre das. Das ist unglaublich, ein unglaublicher Schützen und Wachen. Viele Wachen musst du dort aufstellen. Nun, die größte Herausforderung ist, wenn du eine Festung hast und du musst die verteidigen, dann musst du Wachen nach außen hin aufstellen. All das, was hineinkommt und dich beflecken will. Aber die Herausforderung ist, du musst gleichzeitig deine Festung nach innen hin verteidigen. Es wäre denkbar, dass der Feind einen Verbündeten hinter der Stadtmauer hat, in deiner Festung, die du zu bewachen hast. Und das menschliche Herz ist diese Festung, ist der Verbündete Satans. Dieser Feind, er will dir Dinge einreden. Nun, wie schützt du dich, wenn du immer noch dabei bist, du verteidigst eine Burg im Mittelalter und du hast nun erfolgreich überall Wachen aufgestellt nach außen hin. Du hast sichergestellt, dass alle Tore bewacht werden, dass überall Wachen sind, dass die Mauern halten. Und nun überlegst du dir und denkst, der Feind könnte einen Verbündeten in meinen Reihen haben. Und das hat er. Dieser Feind will dir viele Dinge einreden. Erst vor wenigen Wochen redete ich mit einer jungen Frau, die genau hier resigniert hat. Der Feind, er hatte ihr eingeredet, dass sie schon längst verloren hat zu kämpfen. Und was tut sie? Sie sagt, es lohnt sich nicht mehr zu kämpfen. Ich lege meine Waffen nieder. Und was waren die Konsequenzen? Sie hat Tür und Tor, alle Barrikaden aufgemacht und die Sünde hat sie übergossen. Wie Wasser ist sie eingedrungen und sie hat sich vollkommen hingegeben. Das sind Lügen Satans, das sind Verbündete Satans in deiner Festung, die dir einreden wollen und dir sagen wollen, ach, du brauchst nicht mehr zu kämpfen, es lohnt sich nicht, du hast verloren. Nein, der Kampf ist nicht verloren. Der Kampf ist auf der Seite der Sieger. Wir kämpfen mit dem Sieger. Oder du hast einen anderen Verbündeten des Feindes in deiner Burg. Und er will dir einreden, dass du durch Gnade gerettet wurdest, aber nun durch eigene Werke bewahrt wirst. Und sehr, sehr häufig plagen uns genau diese Feinde. Vor einiger Zeit redete ich mit einem jungen Mann, der 5 Jahre lang in Depressionen verloren war, in dem Sumpf der Depressionen, weil ein Verbündeter Satans ihn hier besiegt hat. Es gab eine Sünde, eine wiederkehrende Sünde in seinem Leben und er sagte, ich bin ich bin nicht gerettet. Ich bin zwar aus Gnade gerettet worden, aber ich habe so viel gesündigt, Gott kann mir nicht mehr vergeben. Und das ist der Verbündete Satans, der dir einreden will, dass du die Waffen niederstreckst. Er will dir sagen, gib es auf. Er will dich in Selbstsicherheit wiegen. Er will dir sagen, oh, deine Tore sind gut bewacht. Der Feind, der ist schwach, du bist stark. Der Feind, er sucht in deiner Festung nach Verbündeten. Und du musst auf der Hut sein, weil er will seine Verbündeten sammeln Gefühle und Willen und will sie überrennen. Nun, wie prüfen wir das? Und es ist unglaublich ermutigend zu sehen, wie David es tut. Und ich erinnere euch noch einmal, komme zum Schluss. Und David, er sagt in Psalm 139, prüfe und erforsche mein Herz und sieh, wie ich es meine. Immer und immer wieder musst du dich prüfen, bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich vielleicht weltliche Prioritäten übernommen? Ist meine Gesinnung irgendwie beeinflusst worden von diesem Feind außerhalb? Lebst du zu Gottes Verherrlichung? Bete, wie David betet, erforsche mich, Herr, erforsche mein Herz, prüfe mich und sieh, ob ich auf rechtem Wege bin. Und weißt du, wie Gott es tut, dass er dich erforscht? Er tut es durch den Hammer des Wortes Gottes. Aber dieser Hammer, der ist so mächtig und er ist gleichzeitig auch so präzise wie ein scharfes Skalpell, das durchdringt und alles bloßlegt. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Dein Herz ist die Kommandozentrale deiner Person. Dein Herz ist wertvoll und gefährlich zugleich. Und Salomo, er fordert uns auf und sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und ich hoffe, dass du von Zeit zu Zeit den Feind in deiner Festung entdeckst und siehst, wo er dir etwas vormacht. Und die Art und Weise, wie du diesen Feind über Bord wirfst, über die Stadtmauer hinaus wirfst, ist nicht mit deiner eigenen Kraft. Der Tod Christi ist die Art und Weise, wie wir der Sünde begegnen wollen. Die Sünde ist besiegt. Sie ist besiegt ein für alle Mal. Sie will immer nur wieder aufleben in uns. Und du wirfst diesen Feind über Bord, wenn du entdeckst, wenn du die Dinge, die ich erwähnt habe, wenn du entdeckst, dass du böse Gedanken hast, dann wirfst du den Feind nicht in der Art und Weise über Bord, wenn du sagst, nun, ich will lernen, was Gutes zu denken. Nein, sondern indem du zum Kreuz kommst und sagst, Herr, ich bekenne dir mein Versagen. Ich habe Gnade gebraucht, nicht nur am Tag meiner Errettung, sondern ich bin abhängig Tag für Tag an diesem Thron der Gnade, um Gnade zu empfangen. Tag für Tag. Alles, was ich lebe, das lebe ich nicht in meiner Kraft, sondern alles, was ich lebe, lebe ich, weil du mir gnädig bist. Und so werfen wir Feinde über Bord, nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft des Kreuzes. Ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort uns unterweist, Herr. Und wir haben heute Morgen gesehen, dass wir einen sehr, sehr kostbaren Schatz haben, aber zugleich auch einen gefährlichen Schatz, der uns betrügt, Herr. Und du ermahnst uns durch dein Wort, dass wir auf unser Herz achten sollen. Dass wir auf unser Herz Acht geben sollen. Herr, unser Herz spielt uns häufig Dinge vor, die uns betrügen wollen. Herr, die uns täuschen wollen. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass wir Tag für Tag wachsam sind, wachsam durch das Leben gehen, Herr, dass wir wachsam sind über die Dinge, die wir hineinlassen in unser Herz und wachsam sind über unser Herz selbst, Herr. Gib Gnade, dass wir uns prüfen können und Herr, wir wollen wie David beten, erforsche mein Herz und prüfe mich, wie ich's meine. Amen.